Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ein Gespenst geht um in Pakistan. Der unheimliche Aufstieg des Predigers Al-Qadri und der Haftbefehl gegen den pakistanischen Premierminister. Näher an Europa als gedacht.
Der deutsche Außenminister hat gestern zu Recht darauf hingewiesen, dass es zum Mittelmeer nur eine Staatsgrenze zu überschreiten braucht. So wahnsinnig weit weg ist also Mali von Europa gar nicht.
Experten beschwören die Gefahr von Terror aus Mali. Unheimliche Geräusche in Niedersachsen. Nicht nur der FDP droht der Absturz in ein schwarzes Loch, sondern im Bergwerk Asse ein radioaktiver Brei aus Atommüll und Salz. Der Bericht aus dem Stollen. Und finanzielle statt medizinische Diagnose, Bilanz nach einem Jahr sogenannter Fallpauschale. Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Pakistan schlittert in eine Staatskrise. Heute hat das oberste Gericht die Verhaftung des Regierungschefs verfügt. Und nicht nur das. Ich habe Karin Wenger gefragt, wird nun Pakistan noch mehr destabilisiert?
Ja, das kann man wohl sagen. Das Gericht fordert, der Premierminister müsse innerhalb von 24 Stunden verhaftet werden. Es geht da um einen mutmaßlichen Korruptionsfall im Zusammenhang mit einem Energieprojekt aus der Zeit, als Ashraf Wasser und Energieminister war. Falls der Regierungschef verhaftet wird, bedeutet das zwar noch keinen Zusammenbruch der Koalitionsregierung, die könnte einfach einen neuen Premierminister wählen, aber es bedeutet ganz sicher, dass die Regierung weiter unter Druck kommt. Und das ist ja nicht die einzige Front, an der sie zurzeit unter Druck steht.
Welches ist die zweite Front?
Die zweite Front ist ein Geistlicher und seine Anhänger, der geistliche Mohammed Tahirul Qadri. Der hat seit Sonntag jetzt Tausende von Pakistanern mobilisiert. Er rief zu einem Marsch auf von Lahore nach Islamabad. Heute hat er dort eine Massenveranstaltung abgehalten und er fordert den Rücktritt der Regierung, die eigentlich noch gewählt ist, bis März. Und diese Kombination, also der Haftbefehl und diese Massenproteste unter Qadris Führung, haben jetzt zu Spekulationen geführt. Das heißt, die Armee und die Justiz versuchten, die zivile Führung des Landes zu verdrängen. Und wenn man die Geschichte des Landes anschaut, dann sind das sicher nicht ganz unbegründete Ängste.
Wer ist Tahir al-Qadri? Dieser Frage gehen wir nach den Nachrichten des Tages nach. Konrad Muschk.
Die Streitkräfte Westafrikas haben der Regierung Malis Militärhilfe zugesichert. Man wolle Mali helfen, den Norden aus den Händen der islamistischen Rebellen zu befreien, sagte der Kommandant der Einsatztruppen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Dabei geht es um den Einsatz von rund 3.300 Mann, unter anderem aus Niger, Senegal und Nigeria. Angesichts des Widerstandes der Rebellen richte sich Frankreich auf einen längeren Einsatz in Mali ein, sagte Verteidigungsminister Drian. Sein Ministerium plane eine schrittweise Aufstockung der Truppen von 1.700 auf 2.500. Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Donnerstag darüber beraten, ob eine EU-Ausbildungsmission für die Streitkräfte Malis entsandt werden soll. Der Platinförderkonzern Anglo American will in Südafrika etwa 14.000 von insgesamt 57.000 Stellen abbauen. Anglo American will ganze Minen stilllegen. Diese Ankündigung dürfte erneut zu Unruhen führen bei Südafrikas Minenarbeitern. Der französische Autobauer Renault will in Frankreich 7.500 Stellen streichen. Das sind fast 15% der Belegschaft. Das gab der Konzern in Paris bekannt. Der Abbau soll bis Ende 2016 erfolgen. Rund 75% der betroffenen Mitarbeiter sollen das Unternehmen durch die natürliche Fluktuation verlassen, hieß es. Renault leidet, wie auch die Konkurrenz, unter der Absatzkrise in den hochverschuldeten Euro-Ländern. Im vergangenen Jahr hatte bereits der Autobauer Peugeot Citroën den Abbau von 8.000 Stellen in Frankreich angekündigt. Züge auf der Ost-West-Achse im Viertelstundentakt, eine sogenannte S-Bahn Schweiz. Das fordert die FDP in einem Positionspapier zur zukünftigen Verkehrsinfrastruktur. Um dieses Vorhaben bis 2040 zu realisieren, sollen Bahnkunden und Autofahrer mehr bezahlen und der Bund soll günstiger bauen. Konkret fordert die FDP Pläne für Neubaustrecken sowie die Anpassung anderer Strecken. So sollen Züge auf der Nord-Süd-Achse durchgehend mit bis zu 180 Stundenkilometern fahren können. Der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, Carlo Schmid, fordert mehr Transparenz in der Schweizer Energiebranche. In der EU müssten die Energiefirmen viele Daten offenlegen, etwa ihre Produktionskapazitäten oder Ausfälle von Kraftwerken. Die Schweiz kenne solche Meldepflichten nicht. Wenn Schweizer Energiefirmen nun aber in der EU tätig sein wollten, so müssten sie der EU Daten melden, die sie den Schweizer Behörden nicht melden müssten. Ein intransparenter Energiemarkt in der Schweiz werde aber unweigerlich dazu führen, dass der Ruf des Landes ein weiteres Mal leide, sagte Schmid. Der Detta-Händler Denner hat im vergangenen Geschäftsjahr zum dritten Mal in Folge den Umsatz gesteigert. Dieser habe um 1,8% zugelegt, teilt das Unternehmen mit. Das seien über 2,8 Milliarden Franken. Ebenfalls zugenommen habe die Kundschaft um 2,5%. Der Flugzeughersteller Pilatus will nach eigenen Angaben nach China expandieren. Die Stansa-Firma verhandle mit einem chinesischen Partner über eine Zusammenarbeit. Man sehe in China einen neuen Absatzmarkt für Flugzeuge, heißt es weiter. Dabei gehe es um die Typen PC-6 und PC-12. Ausdrücklich ausgenommen ist gemäß Pilatus der Verkauf militärischer Trainingsflugzeuge. Auch seine Verlagerung der Flugzeugproduktion von Stans nach China für Pilatus undenkbar. Einzig die Herstellung einzelner Flugzeugteile und die Endausrüstung stünden zur Diskussion. Die Schweiz solle ihre wirtschaftlichen Beziehungen nur mit Ländern verstärken, die menschenrechtliche Mindestvorgaben einhalten. Das schlägt die Denkfabrik Voraus vor. Und die wirtschaftlichen Beziehungen sollen ausgebaut werden, wenn ein Staat die menschenrechtliche Situation laufend verbessert. Mit Ländern, in denen Sklaverei, Völkermord und systematische Diskriminierung vorkämen, solle nicht mehr über eine Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit verhandelt werden, schreibt Voraus in seinem Diskussionspapier. Als Beispiele werden Nordkorea, Somalia und Sudan genannt. Der Bruno-Manser-Fonds, der sich für die Erhaltung der tropischen Regenwälder einsetzt, hat bei der Bundesanwaltschaft eine Anzeige gegen 4 Banken eingereicht, darunter ist auch die UBS. Der Fonds wirft den Banken vor, durch ihre Geschäfte mit dem Taib-Clan eine kriminelle Organisation zu unterstützen. Der Clan, der im malaysischen Bundesstaat Sarawak herrscht, ist laut dem Fonds Hauptverantwortlicher der dortigen Abholzung des Regenwalds. Die Nachfolge von Claude Nobs als Leiter des Montreux Jazz Festivals ist geregelt. Mathieu Jaton, die bisherige rechte Hand von Nobs, wird neuer Direktor. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.272 Punkten plus 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.495 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,77 gehandelt, der Dollar zu 92,81 Rappen. Das Wetter. Morgen erneut zeitweise Schneefall, vor allem in der Romandie, auch längere sonnige Abschnitte. Temperatur im Norden minus 2, im Süden bis plus 4 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Fragen und Antworten. Wer ist Pakistans Prediger Ul Qadri? Wie nahe liegt Malis Terror wirklich bei Europa? Wie funktionieren Insidergeschäfte in der Strombranche? Wer macht den neuen Sound in Montreux nach Claude Nobs? Gibt es sogenannte blutige Entlassungen, die Bilanz der Fallpauschale in der Schweiz? Und Angst in Niedersachsen, nicht nur die der deutschen FDP vor den Wahlen, sondern die der Menschen vor dem Bergwerk Asse. Tahir Ul Qadri kam aus dem Nix und wurde zum Star oder Schreckensgespenst im unruhigen Pakistan, je nach politischem Lager. Seit Sonntag sorgt der Kleriker für Aufregung. Der selbsternannte Kämpfer gegen Korruption begann einen langen Marsch von Lahore nach Islamabad. Er fordert den Rücktritt von Regierung und die Auflösung des Parlaments. Wer ist dieser Mann? Südasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Mohammed Tahir Ul Qadri ist kein Mann von Bescheidenheit. Er mag große Worte. Die Revolution hat begonnen. Regierung und Provinzregierungen müssen zurücktreten. Kein korrupter Politiker darf im Parlament sitzen, ruft der Kleriker seinen Anhängern zu. Er steht in eine schwarze Gelehrtenrobe gehüllt mit weißer Kappe auf einem Container, der die Jinnah Avenue, eine der großen Hauptstraßen in Islamabad, blockiert. Eigentlich wollte er bis vors Parlament, aber so nahe wollte ihn die Regierung nicht heranlassen. Trotz Minustemperaturen sind seine Anhänger gekommen. Nicht eine Million, wie er das selbst gesagt hatte, sondern schätzungsweise 100.000 in dicke Decken gehüllt. Rasa Ahmed Rumi ist Politologe beim Jinnah-Institut. Er sagt:
People in urban Pakistan are already quite tired of,
Die Leute in Pakistan, vor allem in den Städten, haben die Regierung satt. Und auch die hohe Inflation, die Energiekrise, die endlosen Schlangen vor den Tankstellen und die Unsicherheit und regelmäßigen Terroranschläge. Sie wollen einen Wandel, auch einen politischen. Mohammed Qadri verspricht diesen Wandel und das, obwohl ihn bislang kaum jemand als Politiker wahrgenommen hat. 2002 errang er zwar als unabhängiger Kandidat einen Sitz im Parlament, diesen gab er jedoch kurz darauf auf, frustriert über die Langsamkeit der politischen Arbeit. Als Geistlicher ist Qadri allerdings bekannt. Der 61-Jährige gilt als gemäßigter Kleriker. Er wird von den diversen religiösen Strömungen in Pakistan anerkannt und ist gegen jegliche Gewalt. Bekannt wurde er vor allem durch seine religiöse Organisation Weg des Korans, die er 1981 gegründet hatte. Mit ihr betreibt er Schulen und Krankenhäuser im ganzen Land und hilft den Opfern von Naturkatastrophen. Nach seiner missglückten politischen Karriere wanderte Qadri nach Kanada aus. Erst Ende Dezember tauchte er auf einmal wieder in Pakistan auf. Mit klaren Forderungen, wie Rasa Rumi vom Jinnah-Institut sagt.
Basically he wants to delay the election and help form a long-term caretaker government.
Er will die anstehenden Wahlen hinausschieben und eine Übergangsregierung auf unbegrenzte Zeit schaffen. Die soll dann im Land aufräumen, aber das ist natürlich komplett verfassungswidrig. Wäre Qadri ein politischer Kandidat wie alle anderen, könnte man seine Kampagne als politische Aufwärmaktion für die Wahlen abtun. Aber Qadri ist kanadisch-pakistanischer Doppelbürger und damit von einer Wahl ausgeschlossen. Was also bezweckt er mit seiner Aktion? Der pakistanische Ex-General Talat Masood vermutet eine der stärksten politischen Institutionen hinter dem Geistlichen und seinen Manövern, die pakistanische Armee. Denn der frühere Militärdiktator Musharraf, der im Exil lebt, unterstützt Qadri ganz offen. Und Qadri unterstützte 1999 den Militärputsch. Jetzt fordert er, man müsse das Militär bei der Bildung einer Übergangsregierung um Rat fragen. Das bedeutet nichts Gutes, glaubt General Masood.
It's quite possible that the army or the judiciary may be somewhat supportive of him, because they think that the present regime is very corrupt.
Die Armee und die Justiz scheinen Qadri zu unterstützen, denn auch sie finden die jetzige Regierung korrupt und inkompetent und wollen eine Änderung herbeiführen. Ein Militärputsch ist jedoch ausgeschlossen und so versucht die Armee sozusagen über die Hintertür Einfluss zu nehmen, die politischen Vorgänge zu manipulieren. Das ist höchst bedenklich und wird unser Land destabilisieren. Qadri misst aber auch der Justiz eine wichtige Rolle bei. Auch sie solle bei der Übergangsregierung ein Wort mitreden, fordert er. Heute hat der oberste Gerichtshof Premierminister Raja Pervez Ashraf der Korruption angeklagt und seine Verhaftung angeordnet. Ganz im Sinne von Qadri. Und zu einem höchst merkwürdigen Zeitpunkt.
Es geht um die europäische Sicherheit, heißt es fast unisono seit dem Beginn des französischen Militäreinsatzes in Mali. Al-Qaida dürfe keine neue Heimat erhalten, sagte US-Verteidigungsminister Panetta heute. Ist der Norden Malis tatsächlich der Hotspot des Terrors? Das habe ich Alexander Stroh vom GIGA-Institut für Afrikastudien in Hamburg gefragt.
Der Norden Malis ist schon seit längerem eine Region, die sich staatlicher Kontrolle in Teilen entzogen hat. Also ein Gebiet, in dem sich entsprechende terroristisch orientierte oder islamistische Gruppierungen ansammeln konnten, ohne von staatlicher Stelle besonders gestört zu werden. Herkunft der ganzen Veranstaltung ist ursprünglich der algerische Nachbar gewesen, aus dem sich islamistische Kräfte nach Nordmali in diese Wüstenregion zurückgezogen haben. Also ähnliche Situation wie in anderen Weltregionen, beispielsweise in Somalia auch, also ein letzten Endes staatsleeres Gebiet, das für solche Zwecke genutzt werden konnte.
Wie führt dann der Terror von Mali nach Europa? Gehen die nach Mauretanien oder gehen sie nach Algerien? Kommen sie mit den Flüchtlingen aus Afrika nach Europa, nach Sizilien oder wie funktioniert das?
Also mit den Flüchtlingen hat das nicht unbedingt was zu tun. Auch die Verbindung zu den Migrationsströmen sollte man mit Vorsicht behandeln. Der deutsche Außenminister hat gestern zu Recht darauf hingewiesen, dass es zum Mittelmeer nur eine Staatsgrenze zu überschreiten braucht. So wahnsinnig weit weg ist also Mali von Europa gar nicht. Algerien hat es schwer, seinen Süden zu kontrollieren. Das benachbarte Mauretanien ebenfalls. Es gibt also diverse Möglichkeiten für Terroristen aus der Region, diese Region zu verlassen und möglicherweise eben auch Europa zur direkten Gefahr zu werden.
Der Norden Malis ist ein sehr unwirtliches Gebiet, aber gleichzeitig kreuzen sich hier wichtige Handels-, Schmuggel- und Terrorrouten. Können Sie das beschreiben, warum diese Region, so unwirtlich sie ist, so bedeutend auch?
Also geografisch liegt sie auf dem Weg von Südamerika nach Europa. Das ist ein Drogenschmuggelweg, der vielen vielleicht nicht so ganz einleuchtend erscheinen mag zunächst, weil es so ein unwirtliches Gebiet ist. Es gibt aber Gruppen, die dort seit sehr langer Zeit beheimatet sind, die Region sehr gut kennen und sich in dieser Region sehr gut bewegen können. Wohingegen alle diejenigen, die diese Schmuggel- und Handelsrouten, da geht es ja auch um Waffen beispielsweise, bekämpfen wollen, in diesen Gebieten sich nicht besonders gut bewegen können. Da haben also die Tuareg, die nun nicht unbedingt den Islamisten zuzurechnen sind, einfach einen Vorteil, dass sie in einem sehr dünn besiedelten Gebiet sich durchaus zu bewegen wissen und der Weg nach Europa da geöffnet wird.
Warum hat Mali eine solche Sprengkraft für die gesamte Region? Es wurde ja eben gemeldet, dass die Terrorgruppe Boko Haram auch in Nigeria Anschläge verübt hat. Ich weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang steht.
Das Interessante ist, dass in den letzten Jahren eine viel stärkere Vernetzung stattgefunden hat zwischen den unterschiedlichen Kräften, die sich alle teilweise selbst Al-Qaida zurechnen oder eben die gleichen Ziele verfolgen oder ähnliche Ziele verfolgen und sich so verbrüdert fühlen. Da gehört auch Boko Haram dazu. Es gab auch Berichte in den letzten Tagen, dass Boko Haram Mitglieder unter den Kämpfern, den islamistischen Kämpfern in Mali seien. Man hilft sich also sozusagen gegenseitig aus. Und es macht schon deutlich, dass die Mobilität der islamistischen Kräfte in der Region sehr viel größer ist, als man sich vorstellen mag. Und das funktioniert offenbar, dass man auf dem Landwege über diese großen Distanzen eben auch sich gegenseitig unterstützt bei diesen Rebellenaktionen.
Wenn wir zum Schluss wieder auf den Anfang zurückkommen und das Gespräch bündeln, ist Mali jetzt der Hotspot des Terrors?
Das wäre momentan zu viel gesagt. Im Moment ist es ein wesentlicher Punkt, an dem man verhindern muss, dass es schlimmer wird. Das schlimmste Szenario wäre, dass die islamistischen Gruppierungen Kontrolle über den gesamten malischen Staat erhalten könnten. Im Moment muss man hoffen, dass sich das Problem eindämmen lässt, dass man wieder eine gewisse Kontrolle zumindest über diese Versorgungsknotenpunkte im Norden Malis herstellen kann.
Alexander Stroh ist Afrika-Experte am German Institute of Global and Area Studies, GIGA. Insiderhandel gibt es nicht nur in der Finanzbranche, sondern auch bei Stromgeschäften. Die Schweizer Regulierungsbehörde ElCom fordert deshalb neue Regeln in der Elektrizitätsbranche. Die Strombranche aber zeigt sich davon nicht elektrisiert, sondern skeptisch. Caroline Arn.
Im Stromgeschäft geht's um Milliarden. Da locken auch unsaubere Geschäfte. Skandale haben bisher noch keine großen Wellen geworfen, möglich wären sie. Ein großes Kraftwerk wird kurzfristig abgeschaltet, beispielsweise eine Schnellabschaltung eines AKW. Da könnten betroffene Stromkonzerne, bevor sie darüber informieren, aus diesem Insiderwissen beim Handeln Profit schlagen. Grundsätzlich seien viele Möglichkeiten denkbar, sagt Carlo Schmid, Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom.
Wer zum Beispiel die Möglichkeit hat, die Produktion zu steuern, der kann ohne Notwendigkeit zu seinem eigenen Vorteil Mangelsituationen herbeiführen, die er dann ausnützen kann.
Schmid warnt vor Missbräuchen mit Blick auf andere Branchen.
Es ist natürlich, nach allem, was wir jetzt auf dem Finanzsektor gesehen haben, wo die Gier und die Geldgeilheit wirklich Überhang genommen hat, nicht schwer vorstellbar, dass auch in anderen Bereichen des Handels solche Dinge passieren können.
Deshalb müsse die Strombranche jetzt handeln, auch um einem allfälligen Reputationsschaden vorzubeugen. Die Schweiz könne sich dabei an der EU orientieren. Diese hat vor einem Jahr die sogenannten REMIT-Regeln eingeführt. Diese verlangen von den Stromkonzernen viele Informationen. Die Konzerne müssen alle Verträge melden, ebenfalls auch detailliert auflisten, wie viel Strom sie produzieren und, falls es Ausfälle gibt, die Gründe dafür. Damit soll der Handel transparent und nachvollziehbar werden. Da müsse auch die Schweiz nun nachziehen.
Wir sind der Auffassung, dass die Schweiz nicht weniger Daten haben darf als Europa über die eigene Stromwirtschaft.
Die REMIT-Regeln verbieten ausdrücklich Insiderhandel und Marktmissbrauch. Das heißt zum Beispiel, wenn ein großes Kraftwerk abgeschaltet wird, darf der betroffene Energiekonzern kein Strom mehr handeln, bis er die Abschaltung veröffentlicht hat.
In der Schweiz haben wir erkannt, dass wir ähnliche Normen auch erlassen müssen.
Im Moment wird die Stromversorgungsverordnung revidiert. Das Bundesamt für Energie prüft, ob diese oder ähnliche Regeln darin aufgenommen werden sollen. Auf wenig Begeisterung stoßen die Forderungen der ElCom in der Strombranche. Michael Frank, Direktor des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE, möchte keine Daten an die ElCom liefern.
Plötzlich, seit es REMIT gibt, verlangt sie Daten. Vorher hat sie nicht verlangt. Davor wurde diese Diskussion nicht geführt. Sie will Daten noch, die darüber hinausgehen. Aber wo die Grundlagen sind, was ist genau Ziel und Zweck für Datensammlungen, das ist im Moment noch absolut unklar.
Die Schweizer Stromunternehmen würden alle geforderten Daten bereits der EU liefern. Und innerhalb der EU würden sie sich auch an die neuen Regeln halten, so Michael Frank.
Ein Schweizer Unternehmen, das in der EU handelt, hat sich dieser REMIT-Regelung zu unterstellen und die Händler in der Schweiz unterstellen sich auch für den EU-Handel dieser Regelung.
Und da Strom vor allem in der EU gehandelt werde, reichten diese Regelungen. Er beobachte auch keine unlauteren Geschäfte in der Strombranche.
Die Handelsplätze, die Geschäfte, die getätigt werden, bezeichne ich als sauber, aber menschliche Ausreißer oder menschliche Verfehlungen sind nun leider halt nie auszuschließen.
Verstöße sind nie ganz auszuschließen und die Politik wird nun darüber entscheiden, wie viel Transparenz in der Strombranche herrschen soll.
Wer ist Mathieu Jatton? Er wird der Nachfolger von Claude Nobs als Direktor des Festivals von Montreux werden. Mehr weiß ich nicht, aber Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson.
Das Wichtigste vorneweg. Ersetzen wird Mathieu Jatton den Festivalgründer nicht können. Das weiß auch er.
C'est clair que je vais pas me transformer en Claude Nobs, puis personne, et je l'ai souvent dit, personne ne peut remplacer Claude.
Erklärt der knapp 40-Jährige gegenüber dem Westschweizer Radio. Claude Nobs war schlicht und einfach das Montreux Jazz und das Festival war Claude Nobs. Eine Institution in sich selbst, die 46 Jahre lang an der Spitze des Festivals stand, dessen Aushängeschild war. Sein Erbe anzutreten ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Darauf sei man nie vorbereitet, meint der neue Direktor.
On n'y est jamais complètement préparé, surtout dans les circonstances dans lesquelles ça s'est passé.
Doch ein Greenhorn ist Mathieu Jatton nicht. Seit 1999 ist er beim Festival dabei, seit über 10 Jahren dessen Generaldirektor.
Ça fait 12 ans, vraiment 14 ans que je suis dans son sillage et que on a commencé déjà en 2001 la création du poste de secrétaire général avec lui. Il me disait, tu sais Mathieu, j'ai 65 ans, j'ai envie de voir l'avenir, j'ai envie de construire l'avenir. Je sais pas encore ce que ce poste veut dire, mais on va le faire ensemble.
Claude Nobs persönlich habe mit ihm zusammen auf diese Aufgabe hingearbeitet. Nobs war es denn auch, der Jatton als sein Nachfolger bestimmte. Und das allein gibt Jatton eine gewisse Glaubwürdigkeit. Doch man kennt ihn kaum in der Szene, war er als Generalsekretär doch jener, der das Geschäft Montreux Jazz leitete. Michel Masret verfolgt für den Westschweizer Kultursender Espace 2 seit über 10 Jahren das Festival. Er meint:
Mathieu Jatton, on le connaît en tant que responsable essentiellement des finances et un peu programmateur, on le connaît mal.
Sicherlich, führt der Kulturjournalist fort, habe Claude Nobs sein Netzwerk dem Nachfolger weitergegeben. Doch viele der Stars, wie etwa Quincy Jones, waren mit Claude Nobs eng befreundet. Deswegen kamen sie nach Montreux, und Freundschaften an einen Nachfolger weitergeben, das könne man nicht so einfach.
Mais disons que malgré tout les rapports amicaux, c'est pas tout à fait la même chose qu'un réseau.
Und das wird die Herkulesaufgabe sein für Mathieu Jatton. Vertrauen aufbauen, Freundschaften schließen. Jatton will die Sache mit viel Energie angehen, wie er sagt.
J'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de projets qu'on avait déjà aussi partagé avec Claude et que bien sûr je vais mettre au service du festival et de cette magnifique manifestation.
Er habe viele Ideen und Projekte, die er in den Dienst des Festivals stellen wolle, beteuert der 37-Jährige. Konkretisieren will er sie aber noch nicht.
Es ist 18.26 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit einem unappetitlichen Menü im deutschen Niedersachsen und einem zweiten Thema, das nicht so richtig zum Nachtessen passt, den sogenannten blutigen Entlassungen. Niedersachsen, das ist eines der größten Bundesländer Deutschlands, größer, aber auch viel platter als die Schweiz. Das ist viel Landwirtschaft, viel Industrie, natürlich Volkswagen und Atommüll. Bekannt ist ja der jahrzehntelange Streit um das atomare Endlager Gorleben. Aber da gibt es noch ein anderes unappetitliches atomares Problem, die sogenannte Asse. Unser Deutschland-Korrespondent Kaspar Selg hat sich anlässlich der Wahlen in Niedersachsen vom kommenden Sonntag ins Bergwerk Asse vorgewagt.
Wo sind wir hier?
Wir stehen hier in der Schachthalle vor dem Förderkorb auf dem Betriebsgelände des Asse-2-Bergwerkes. Hier sehen Sie, wie der Förderkorb jetzt gerade in die Tiefe fährt, auf eine Tiefe bis auf 800 Meter, können dann Lasten in die Grube gefahren werden.
Werner Nording ist Sprecher des Bundesamtes für Strahlenschutz, welches das ehemalige Salzbergwerk Asse heute betreibt. Nicht etwa um Salz heraufzuholen, sondern fahrlässig entsorgten Atommüll, vor allem aus Atomkraftwerken.
Durch diesen Förderkorb sind auch damals die Abfälle befördert worden, die 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen, die sind durch diesen Förderkorb in die Tiefe gefördert worden. 13 Kammern sind zwischen 1967 und 1978 befüllt worden mit diesen Abfällen.
Im Boden, 700 Meter unter uns, liegt ein ganzes System von 176 riesigen Kavernen. Hohlräumen, die entstanden sind, als hier anfangs des vergangenen Jahrhunderts Salz abgebaut wurde. Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts nutzte man das stillgelegte Bergwerk, um schwach- und mittelradioaktiven Atommüll einzulagern. In 13 der 176 Kavernen. Das hielt man für eine gute Idee, weil das umgebende Salzgestein die Radioaktivität besonders gut abschirmt. Es war aber leider keine gute Idee.
Das Problem ist, dass in die Asse Wasser eindringt. Und Wasser ist eben besonders gefährlich für radioaktive Abfälle, weil die radioaktiven Stoffe im Wasser aufgelöst werden könnten und dann in die Biosphäre, also nach oben, transportiert werden könnten und im schlimmsten Fall das Grundwasser verseuchen könnten.
Hinzu kommt ein weiteres.
Der Berg arbeitet pro Jahr 5 bis 10 Zentimeter, verschiebt sich das Bergwerk. Und durch diese enormen Kräfte, die da freigesetzt werden, da werden armdicke Stahlträger verbogen wie ein Gummiband, werden natürlich auch enorme Schäden in dem Berg angerichtet, dass die Fässer möglicherweise zerdrückt worden sind, dass die Betonummantelungen auch kaputt sind, dass wir nur noch einen Brei von Abfall vorfinden.
Ein radioaktiver Brei von Atommüll und Salz statt säuberlich gesicherter Fässer, möglicherweise. Man weiß es gar nicht. Man ist nämlich erst dabei, eine erste der dick zugemauerten Müllkavernen vorsichtig zu öffnen. Beides zusammen, die Bewegung des Berges und das eindringende Wasser, wird, dritte Gefahr, früher oder später zur Folge haben, dass die Asse absäuft, wie der Bergmann sagt. Dass nämlich das ganze unterirdische Kammersystem plötzlich von einem großen Wassereinbruch geflutet wird und zusammenbricht. Dann kann man das Bergwerk nur noch notfallmäßig von oben mit Beton zustopfen. Deswegen sollen die Abfälle jetzt heraufgeholt werden, aber das ist äußerst schwierig und kostet Milliarden. Auf all diese Gefahren haben Bürgerinitiativen schon seit Jahrzehnten hingewiesen. Erfolglos. Heute sind die Betreiber offener mit ihrer Information, aber die Bürger bleiben skeptisch. Wir fahren um den Hügel herum, der Asse heißt. Auf der anderen Seite, in einem Freizeitheim im Wald, trifft sich die Bürgerinitiative, die sich Aufpassen nennt und das Asse in Aufpassen großschreibt. Hier im Waldheim wird gerade das Gesetz besprochen, mit dem die Räumung der Asse jetzt endlich geregelt werden soll. Dass aber die Räumung der Fässer nur als bevorzugte Variante empfiehlt und nicht fest vorschreibt. Man bezieht damit die Möglichkeit ein, dass die Räumung nicht gelingen wird.
Was heißt denn das für uns als Bevölkerung für die Zukunft, wenn es jetzt eine Gefahrenabwehr gäbe?
Was heißt das, will der Frager wissen, wenn die Asse effektiv absäuft und die Radioaktivität sich über die Jahre im Grundwasser verteilt?
Dann ist alles vorbei. Und welche Gefahrenabwehr kommt denn für uns zum Tragen in 20, 30, 40, 50 Jahren? Sind wir dann die Angeschissenen?
Ja.
Steht hier von nichts drin im Gesetz.
Und zwar, weil keiner wirklich weiß, was man dann noch wirksam unternehmen könnte. Alle politischen Parteien hier wollen mittlerweile, dass die Asse geräumt wird und keine weiß, was zu tun wäre, wenn die Radioaktivität sich ausbreiten würde. Und so kommt es, dass Atommüll in Niedersachsen zwar ein dominierendes Thema ist, wegen der Asse, auch wegen des neuen Atomlagers Schacht Konrad, nur 30 Kilometer weiter westlich, und natürlich wegen Gorleben, wo man ein Vieltausendfaches der Strahlung der Asse einlagern will. Hochradioaktives Material, auch in einem Salzstock. Das Thema Atommüll ist allgegenwärtig in Niedersachsen, aber es ist kein Wahlkampfthema.
Kein Thema im Wahlkampf sei der Atommüll, hat Kaspar Selk gesagt. Ich habe ihn gefragt, warum?
Weil das Thema eigentlich nicht mehr kontrovers ist. Das war es mal sehr sogar, aber heute sind praktisch alle Parteien gleicher Meinung. Man sagt Nein zum Endlager Gorleben und man sagt, die Asse muss geräumt werden. Das sagen alle, egal was es kostet. Das ist einfach nicht mehr umstritten und deswegen eignet es sich nicht als Wahlkampfthema.
Was wird dann am nächsten Sonntag wahlentscheidend sein?
Das wird zweierlei sein. Zum einen werden es wichtige regionalpolitische Themen sein, Bildungspolitik zum Beispiel. Aber zum anderen ist man halt jetzt in einem Bundestagswahljahr. Das spürt man schon sehr stark. Der Bundestagswahlkampf schlägt schon durch. Und deswegen sind es auch sehr viel grundsätzlichere bundespolitische Themen, die da mit eine Rolle spielen.
Sie sprechen von grundsätzlichen Themen. Wenn man aber auf Niedersachsen schaut, dann ergibt sich ein gemischtes Bild. Einerseits führt die CDU klar, aber ihr Koalitionspartner FDP kämpft ums Überleben. Das ist fast schon politisch schizophren.
Ist es ein Stück weit? Es ist sehr erstaunlich. Der CDU, vor allem Frau Merkel und Wolfgang Schäuble, attestiert man in der öffentlichen Wahrnehmung erfolgreiches Navigieren durch schwere Gewässer in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und an der FDP, vor allem an deren zum Teil ziemlich unbeliebten Köpfen, Rösler, Westerwelle, bleibt sozusagen alles Negative hängen. Also die FDP funktioniert in der Tat im Moment als eine Art Blitzableiter für eine CDU, die ja auch nicht besonders erfolgreich reagiert. Diese Koalition unter ihrer Führung hat ja zum Teil wirklich Streit in fast allen Bereichen.
Es heißt sogar, die Wahl in Niedersachsen sei eine Schicksalswahl. Ist das wirklich so?
Ich glaube schon, hier finden wichtige Weichenstellungen statt. Am dramatischsten ist es wahrscheinlich für die kleinen Parteien, also FDP und Piraten vor allem. Wenn diese beiden Parteien in Niedersachsen unter 5% bleiben, nicht in den Landtag kommen, dann werden sie klar mit dem Verliererstempel in dieses Wahljahr ziehen. Die FDP wird sich da nur erholen können, wenn sie ihren wirklich ziemlich ungeeigneten Spitzenmann Philipp Rösler auswechselt, und das wird sehr, sehr schwierig. Und die Piraten, da ist es noch dramatischer, weil die hatten dann praktisch ausgefeiert. Das ist eine Partei, die jetzt große Erfolge hatte, aber eigentlich in wichtigen Fragen nie Stellung bezogen hat. Und man hat den Eindruck, das haben die Wähler jetzt langsam gemerkt und nehmen sie nicht mehr sehr ernst.
Und warum ist Niedersachsen für die SPD so entscheidend?
Die SPD hat in Niedersachsen weit in Führung gelegen, zusammen mit den Grünen. Es war seit langem klar, die beiden werden eine Mehrheit zusammenkriegen, auch wenn die CDU mehr Stimmen macht als die SPD, aber Rot-Grün wird vorne liegen, und zwar klar und deutlich. Und jetzt in den letzten zwei Wochen ist das plötzlich unklar geworden. Also jetzt wird es ganz, ganz heiß zwischen den beiden Blöcken.
Und das wird zu einem großen Teil dem ungeschickten Verhalten von Peer Steinbrück zugeschrieben. Da kann man sagen, zu Recht oder zu Unrecht. Jedenfalls geht ihm, wenn jetzt die SPD mit den Grünen hier nicht siegt, geht ihm klar der Nimbus der starken Lokomotive verloren, die man da vorgespannt hat. Und man wird Steinbrück nach einer Niederlage in Niedersachsen eher als Bremser als als Lokomotive wahrnehmen. Und das ist nicht gut im Hinblick auf die Bundestagswahl.
Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk. Seit einem Jahr sind die sogenannten Fallpauschalen in Kraft. Das heißt, Kantone und Versicherer zahlen einen Pauschalbeitrag je nach Diagnose für Spitalaufenthalte. Ein Spital erhält also für eine Blinddarmoperation immer gleich viel Geld. Sogenannte blutige Entlassungen fürchteten die Gegner deshalb, also frühzeitige Entlassungen aufgrund einer finanziellen und nicht einer medizinischen Diagnose. Christine Wanner macht einen Fact-Check zu dieser Frage, ein Jahr nach der Einführung der Fallpauschale.
In Zürich bei Lina und Hans, wir nennen sie Meier. Ihre Wohnung schlicht und praktisch eingerichtet, ihre Alterswohnung, sagen sie, und sind froh, dass sie rechtzeitig umgezogen sind, denn seit seiner Knieoperation im Sommer sieht ihr Alltag anders aus. Hans Meier ist 81, atmet schwer, sein Puls geht hoch, wenn er an die Operation in einem Stadtspital denkt. Es kommt zu Komplikationen, die Nieren versagen, Wasser lagert sich ein. Lina Meier kommt hinzu, sie erinnert sich mit einem Schaudern.
Der war wie so eine Gummipuppe, wo man aufgeblasen hat. So sah er aus. Mindestens das Dreifache von dem, was hier. Und der Kopf so und das hier und das da. Und das war alles voll Wasser.
14 Tage nach der Knieoperation kommt Hans Meier in die Rehabilitation. Zu schnell für ihn. Und offenbar auch für die Reha-Klinik.
Und wir gekommen sind in die Reha-Klinik, haben sie mich auch zuerst wieder zurückgeschickt.
Und darum das Erste, was die uns in der Reha da gesagt haben, dafür sind wir nicht eingerichtet, wir sind eine Reha und kein Spital.
Fürs Knie war es gut eingerichtet gewesen, also mal erholen. Aber ich bin so schwach gewesen, ich konnte nicht viel machen.
Hans Meier verbringt 3 Wochen im Rollstuhl. An Therapien ist nicht zu denken. Dann eine weitere Woche in der Reha mit Gehstöcken. Dann geht's nach Hause. Dort Zusammenbruch, erneut ins Spital, Magen- und Kreislaufprobleme. Spital, früh in die Reha, heim, wieder ins Spital.
Es ist bestimmt kein Einzelfall und ist leider sehr typisch,
sagt Erika Ziltener vom Dachverband der Patientenstellen.
An der Patientenstelle machen wir die Erfahrung, dass ganz vieles nicht gut läuft. Das heißt nicht, dass vor Einführung der Fallpauschalen alles gut gewesen ist, aber jetzt hat sich das Ganze zugespitzt.
Zu frühe Entlassungen. Davon will der Neurologe Andreas Luft am Universitätsspital Zürich nichts wissen.
Wir sehen das nicht. Wir sehen nicht, dass irgendjemand zu schnell entlassen wird, schon gar nicht wegen der DRGs.
DRG, das ist der Fachbegriff für Fallpauschalen. Der leitende Arzt an der Klinik für Neurologie ist überzeugt, solche Entscheide würden auch heute nur nach medizinischen Kriterien gefällt. Bei der Einführung der Fallpauschalen vor einem Jahr wurde befürchtet, Patienten würden nun zu früh entlassen. Vor blutigen Entlassungen wurde gewarnt. Statistisch lässt sich das heute aber nicht belegen. Die Patientenstellen erklären es sich damit, dass die Betroffenen bei Komplikationen meist in ein anderes Spital kommen. Zudem sei es gerade bei älteren Menschen schwierig nachzuweisen, dass die Rückkehr ins Spital wegen der zu frühen Entlassung erfolge. In der Neurologie am Unispital verfolgt Neurologe Andreas Luft den Spitalalltag auch als DRG-Beauftragter. Noch vor einem Jahr hielt Luft die Fallpauschalen entgegen skeptischer Kollegen auch bei komplexen Fällen für sinnvoll. Heute schränkt er ein.
Na, da zeigt es natürlich seine Schwächen. Die komplexen Fälle sind ja über dem Schnitt, weil sie eben komplex sind, über dem Schnitt des normalen Patienten in Bezug auf den Aufwand, den man hat mit dem Patienten.
Und das hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen. Hugo Keune, Chef über die Finanzen am Unispital Zürich, blickt zurück.
Die 30 teuersten Fälle am USZ haben insgesamt Kosten verursacht von 20 Millionen Franken. Und das Defizit betrug 6 Millionen Franken. Wir haben einfach am Ende, also wo die schweren Patienten anfallen, dort haben wir ein Problem, und zwar insofern, als das DRG-System diese Fälle nicht richtig abbildet.
Das heißt, die ausbezahlten Gelder reichen nicht, um die effektiven Kosten zu decken. Das trifft besonders Universitätsspitäler, weil sie im Vergleich zu kleinen Spitälern viele komplizierte und am Ende auch defizitäre Fälle übernehmen müssen. Dass es hier Korrekturen braucht, ist auch bei der zuständigen Fallpauschalenorganisation Swiss DRG angekommen. Sie will bis im Frühling unter anderem prüfen, ob es eine spezielle Pauschale für komplexe Fälle braucht. Daneben haben die Fallpauschalen aber auch durchaus die beabsichtigte Wirkung entfaltet. So hat sich zum Beispiel der Wettbewerb unter den Spitälern verstärkt, sagt Finanzchef Hugo Keune.
Das heißt, für die Spitallandschaft, es wird zu Fusionen kommen. Es wird zu Zusammenschlüssen kommen, zu strategischen Kooperationen kommen, viel stärker als in der Vergangenheit, um eben Effizienzgewinne realisieren zu können.
Die Effizienzgewinne zeigen sich bereits. Ebenso die beabsichtigten Folgen wie eine Verlagerung vom Spital in die Rehabilitation oder von der stationären in die ambulante Behandlung. Damit das System aber auch für die Patientinnen und Patienten aufgeht, müssten genügend Reha-Plätze und eine ergänzende Nachbehandlung vorhanden sein, fordert Erika Ziltener vom Dachverband der Patientenstellen.
Der Grundsatz, nur so kurz wie medizinisch nötig im Akutspital zu bleiben, das ist richtig. Wenn sich dann die Nachbetreuung am Bedürfnis des Gesundheitszustandes der Patientin richtet.
Für Hans Meyer ist das erst bei seinem zweiten Spitalaufenthalt der Fall. Dort sei er erst auf Herz und Nieren überprüft worden, sagt er. Darüber ist er froh. Doch die ganze Geschichte deprimiert ihn.
Man mag nicht. Und mit dem Herz und kann nicht richtig. Vorher war es nicht so gewesen. Wir sind dann wandern am Zwerg gegangen. Jetzt komme ich ums Haus rum.
Der Bericht von Christine Wanner. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.